Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Petra Berghaus und ihren Trosttiger. Wer das ist, was das ist, hören wir gleich. Ich freue mich erstmal, Petra, dass wir die Zeit gefunden haben und uns heute kennengelernt haben. Da möchte ich gleich euch etwas kurz erzählen. Wir haben uns heute, Petra und ich, zum ersten Mal getroffen. Und ich weiß auch nicht warum, aber sie hat sowas. Ich habe sie direkt umarmt beim Reinkommen. Also das, damit ihr euch vorstellen könnt, was für eine warme, herzliche Persönlichkeit ist. Sie sitzt mir gerade gegenüber und das ist, ich bin nicht der Hagger, ne? Also mein Mann, der kritisiert das oft, aber da war jetzt einfach der Impuls, dass die Petra muss man umarmen. Und es geht sehr gerne. Und es geht heute um ein ernstes Thema, das wir auch vielleicht bewusst, unbewusst manchmal verdrängen. Aber es geht heute um vielleicht über Begriff Trauer, Abschied nehmen, loslassen, also unangenehme Gefühle eigentlich, die wir aber alle in unserem Leben haben. Und Petra, du beschäftigst dich da beruflich sehr intensiv mit. Und ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Doch, vielleicht einfach, wie kam es dazu, dass dich dieses Thema Abschied nehmen, Trauer, du bist auch Trauersängerin, dass du das zu deinem Lebensmittelpunkt gemacht hast?
Genau. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, genau. Ich starte direkt rein in die Geschichte, wie das in mein Leben gekommen ist. Denn das ist alles passiert vor 6 Jahren. Und zwar war das so, meine Mutter hat meinen Vater gepflegt, der war dementkrank. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, wie viele wissen. Und die Mama, die wollte das alleine machen, ohne Hilfe und so. Und die wurde immer weniger und weniger, die nahm so ab, ne? Und wir haben immer gesagt, Mama, ist doch alles okay bei dir und so. Und sie sagt, ja, na, der Arzt findet nichts, das ist der Stress. Und dann haben wir das auch so akzeptiert. Und dann war aber irgendwann noch so eine Stimme in mir, wo ich dachte, nee, ich muss, das kann nicht sein. Weißt du, wenn man, vielleicht kennst du das, aber wenn man so weiß, da stimmt was nicht. Da habe ich gesagt, Mama, ich gehe mit dir jetzt zum Arzt. Und dann bin ich mit ihr zum Arzt gegangen, zu ihrem. Da hatte sie aber bestimmt schon über 25 Kilo abgenommen.
Ui.
Ja. Und plötzlich sagte er direkt, ja, nee, wir weisen Sie mal ins Krankenhaus ein. So von nichts auf okay, war schon komisch. Ich bin auch tatsächlich am nächsten Tag mit ihr in die Notaufnahme, weil alles in mir schrie so sofort. Und dann war leider im Ultraschall schon der Krebs zu erkennen. Sie hatte Speiseröhrenkrebs, der macht keine Schmerzen, deswegen merkst du den nicht. Deswegen hat sie das eben auch nicht gemerkt. Und hat natürlich das nicht gesagt, das macht man natürlich nicht so, sondern der Arzt hat mir das hinterher gesagt, dass er das aber schon im Ultraschall gesehen hat. Das heißt, wenn ihr Arzt das mal geprüft hätte, er hat nie Ultraschall
gemacht. Er hat das nicht gemacht.
Hat er nicht gemacht. Ja, und dann ging es rasant. Also musst dir vorstellen, das war Mitte November 2019. Und dann war sie im Krankenhaus, hat einen Tag später noch einen Schlaganfall bekommen, den sie selber gemerkt hat, weil sie als grüne Dame im Krankenhaus gearbeitet hat. Sie war auch ein sehr sozialer Mensch und wusste das. Sie klingelte, hallo, ich habe gerade Schlaganfall, so ungefähr. Ne? Also meine Mutter ist auch sehr lebensfroh und sehr viel Humor, so ungefähr hat sie es gesagt. Und alle so, ah je. So, aber leider, weil sie ja jetzt auch den Krebs hatte, kannst du weder das eine noch das andere therapieren. Ja, also man konnte den Schlaganfall nicht therapieren, das hat irgendwas, frag mich, ich bin kein Arzt, mit inneren Blutungen zu tun, dann wäre es irgendwie verblutet. Man konnte aber jetzt auch den Krebs nicht richtig behandeln wegen diesem Schlaganfall. Man musste also erstmal abwarten. Und ich glaube, nach 3 Tagen hat man uns gesagt, wir können nichts mehr machen, weil es ist schon im Magen, es ist schon viel zu spät. Sie wird bald sterben. Ja, und dann ist sie 5 Wochen später gestorben.
Puh.
Von nichts auf gleich.
Krass.
Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nie was mit dem Thema Tod zu tun. Meine Oma war gestorben, ja, aber das war noch wieder so, wie es auch viele machen, so außerhalb, ich war noch nicht integriert in das Thema. Ne? Ja, und ich habe noch eine Hospizplatz für sie bekommen, weil ich bin aus Solingen oder in Essen geboren, deswegen Essen, meine Heimatstadt hier. Ich wohne in Solingen und dort im Solinger Hospiz habe ich schon mal gesungen. Da hatten die mich schon mal ein erstes für eine Berührung, ne, mit dem Thema Tod. Bei Gedenkfeiern hatten die mich mal gebucht. Und so kannte ich die und wir haben einen Platz bekommen. Ne? Das ist ja sehr schwierig. Ja, und da haben wir 3 Wochen gelebt. Und da habe ich das kennengelernt. Wie ist das, im Hospiz zu sein? Wir hatten natürlich auch Angst davor, aber ich wusste, das sind tolle Menschen. Wir haben jeden Tag mit der Mama gesungen, Geschichten erzählt. Meine Schwester kann so ganz toll Gedankenreisen machen. Mhm. Ihre Lieblingsinsel Sylt. Wir sind nach Sylt gegangen, alles. Sie meinte, sing doch hier. Ich nehme meine Ukulele mit, jeden Tag gesungen. Und dann sagte sie irgendwann kurz vor ihrem Tod, du singst doch auf meiner Beerdigung, Petra. Und ich so, gerne, auf jeden Fall, aber ich versuch's da. Ich versuch's. Und sie ist Silvester gestorben. Mhm. War klar, Silvester, wir lassen alle die Raketen steigen. Und das war auch so ihr Tag. Auch so verrückt so. Meine Schwester und ich wollten ein bisschen feiern mit der Familie. Und wir haben gemerkt an dem Tag, nee, wir bleiben jetzt hier bei der Mama. Weißt du, es gibt Menschen, die entscheiden sich, wie sie sterben möchten.
War sie so jemand?
Ja. Und ich wusste, sie wird auf keinen Fall alleine bleiben wollen.
Woran hast du das gemerkt, dass sie...
Weil sie als Mensch schon so ist. Mhm. Und man stirbt, viele sagen, man stirbt so, wie man gelebt hat. Ich glaube das auch. Mein Vater zum Beispiel wollte einsam sterben, war klar. Der war so ein Einsiedler. Meine Mutter, total lebensfroh, auf jeden Fall nicht alleine. Und wir spürten das irgendwie und sind da geblieben. Unsere Männer sind nach Hause gefahren. Und ich glaube, eine Stunde später, mein Hund war noch dabei, der wurde so unruhig auch. Ganz interessant. Wir waren in ihrem Zimmer. Und sie war schon, sage ich mal, so, dass sie nicht mehr sprechen konnte. Und am Ende ist es ja so, wenn man sozusagen, also es gibt ja gewisse Stufen dort, aber ganz ruhig war sie immer. Und dann hat mir sie so im Arm und ich weiß nicht, irgendwie so ein Gefühl. Und dann haben wir die Schwester gerufen und wir so, kann das sein, dass, also stirbt sie jetzt? Und sie, ja, sie stirbt jetzt. Jetzt ist der Moment. Aber weil sie so entspannt war, war das jetzt nicht so ein aufgeregtes Atmen, ne? Das ist bei jedem anders. Und sie war in unserem Arm und es war wunderschön und wir haben das Fenster aufgemacht und man sagte, die Seele kann aus dem Fenster. Ja, und das war alles ganz, ganz schön, weißt du, so. Mhm. Und ich war dankbar und glücklich, dass wir da geblieben sind. Ja, und das war der Anfang, wie das Thema in mein Leben gekommen ist. Und am 15. Januar stehe ich in der Kirche, zitternd, schlotternd.
Du
hast du... Ist schon da. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich nehme es auf, ich habe meine Box mit, ich sage, ich stelle die Box hin. Plan B, und das Lied habe ich vorher aufgenommen, der Wunsch war Der letzte Koffer von Purple Schulz. Ich habe auch so mit Purple Schulz gesprochen, auch mit seiner Frau, weil ich gesagt habe, ich möchte irgendwie die Erlaubnis, so weißt du, es war so mir wichtig. Und ich habe mit seiner Frau gesprochen und sie hat sich sehr gefreut darüber und hat mir nochmal den Text geschickt, den richtigen Text und so, dass alles gut läuft. Ja, und dann gehe ich rein und dann spüre ich so eine Wärme. Kennst du das, als wenn du umarmt wirst, wie so ein warmer Mantel? Hat man manchmal. Und das war so. Und ich gucke so die Kirche noch ganz leer. Es war ja kurz vor Corona-Ausbruch. Da durften zum Glück noch all ihre Freunde kommen. Die ganze Kirche wurde auch voll. Und dann spürte ich, wie sie so sagt, du schaffst das, Petra. Was hat sie ja immer oft zu mir gesagt. Und in meinem Leben habe ich ja oft Angst gehabt. Das kommen wir gerne später nochmal zu. Und ich wusste, ich mache das jetzt. Und ich sagte dem Bestatter, ich singe gleich. Und er, ja, gut. Dann habe ich das gesungen.
Wow.
Ja.
Puh, krass.
Und das war wirklich, glaube ich, das Schönste, was ich je erlebt habe in meinem Leben. Das Schönste und Traurigste kann manchmal zum gleichen Zeitpunkt passieren.
Wahnsinn. Diese Gleichzeitigkeit der Gefühle und ganz unterschiedliche Gefühle. Ja. Wahnsinn.
Aber es war mehr das Schöne, das Berührende, das Tröstende. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie Musik einen trösten kann. Weil es hat mich in erster Linie total getröstet. Erstens, ich wusste ja noch nichts von Trauerbegleitung. Weißt du, jetzt bin ich auch Trauerbegleiter, aber damals habe ich ja noch gar keine Ahnung gehabt. Es war ja alles aus dem Impuls heraus. Aber wenn man jetzt heute das analysieren würde, würde man sagen, ja, du warst selbstwirksam. Du konntest etwas tun, das ist immer ganz wichtig in der Trauer. Du hast etwas beigesteuert, also ein Ritual, wenn man will, was du gut kannst. Ein Geschenk ihr mitgegeben. Also ich habe intuitiv alles richtig gemacht, sag ich mal, um so gut in den Trauerprozess zu kommen, weißt du? Und natürlich ganz abgesehen davon, dass alle Leute zu mir kamen und gesagt haben, wow, machst du das auch für andere? Und ich bin echt Grafiker und Sänger, ja, ich hatte auch eine Band, aber ich war ja noch nie in dem Thema. Ja, und das war der Anfang.
Ich habe noch eine Frage dazu. Du hast gesagt, deine Mama hat deinen Vater gepflegt.
Ja.
Der lebte noch zu dem Zeitpunkt.
Ja, der lebte noch.
Zwei Jahre noch. Ja. Wie habt ihr das mit deinem Vater gemacht dann?
Ja, kannst du dir vorstellen, schwierig, ne? Puh. Also ich habe in Kettwig das Traurige war, weil in der Trauer ist ja auch oft Wut. Mhm. Und die habe ich so richtig mit der Breitseite gekriegt. Meine Schwester auch.
Von ihm? Oder?
Nee. Ich erzähle es dir. Mhm. Und zwar einen Tag, bevor ich mit ihr in die Notaufnahme gefahren bin, waren wir bei ihr und haben ihr nochmal ins Gewissen geredet. Mama, wollen wir den Papa nicht in ein Heim geben? Du schaffst es nicht mehr. Und wir haben wirklich 3-4 Stunden geredet. Und am Ende war, sie sagte, okay. Dann habe ich mich sofort gekümmert, habe alles in die Waagschale geworfen, habe gesagt, ich singe bei euch, weißt du, alles, was will man machen? Man will ja, ne? Direkt in Kettwig, direkt bei ihr um die Ecke, damit sie ihn besuchen kann. Und das habe ich auch geschafft. Und das wusste sie noch.
Gut.
Ja, es war gut. Weil, ne, auch für ihre Beruhigung, diesen Krebs zuzulassen. Genau. Weil heutzutage, manchmal denke ich, sie wusste, dass sie was Schlimmes hat. Sie wird gewusst haben, dass sie vielleicht auch Krebs hat. So, und genau, dann konnte man den Papa in das Heim unterbringen. Mhm. Es war auch wirklich wie im Film, weil in dem Moment, er im Heim, sie im Krankenhaus, wir konnten die ja gar nicht mehr zusammenführen. Dachten wir. Dann aber hat mein Vater eine Blutvergiftung bekommen. Ins Krankenhaus. Und ich schwöre dir, die waren dann im gleichen Krankenhaus. In Werden. Das glaubst du nicht.
Sie auf der war die Blutvergiftung ein Geschenk.
Quasi. Ein Geschenk. Und weißt du, was sie gemacht haben im Krankenhaus? Ich muss sagen, Hut ab, danke noch an das Krankenhaus. Ja. Die haben ihn rübergezogen.
Mega. Oh Gott, menschliche Entscheidung.
Ich habe da noch Videos von, wie die sich halten. Und er war ja schon sehr dement, ne?
Wusste er, dass es ernst war?
Ja, das ist interessant. Weil der ist ja manchmal so in seiner Welt gewesen. Aber die wissen alles. Die fühlen ja noch alles. Mhm. Wir führen ihn da rein. Und er hat ja auch nicht mehr so viel geredet, ne? Und dann sagt er plötzlich, boah, haben wir alle geheult. Wir sind doch eine Familie. So.
So ein Satz.
So ein Satz. Das ist nicht mehr oft aus seinem Mund gekommen, sowas.
Und ihr seid eine Familie.
Wir sind eine Familie. Wir standen alle da. Ich habe das auch wieder, weil ich dachte, ich bin immer so, weil das ist so schön, sowas zu haben. Wie sie sich halten. Und das zweite Mal haben wir es nochmal gemacht, als sie im Hospiz war. Das ist noch krasser gewesen. Da war, weil wir wussten, wir haben gesagt, sie wird jetzt wirklich, also ein Sterbeprozess, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber man bekommt, weil alles wird, die Energie wird gebraucht fürs Herz. Und dann die Extremitäten, es wird so ein bisschen blau. Mhm. Alles wird kalt, ne? So die Füße kalt, die Hände kalt, es kann ein bisschen blau werden, nicht schlimm. Weil hier wird alles ganz warm, ne? Also alles ist hier zentriert aufs Herz. Mhm. Und wir haben gesagt, wir holen den Papa ab. Wir fahren den mit dem, die Helme haben uns geholfen. Er konnte ja noch so einigermaßen laufen, mit Rollstuhl dann dahin, so wieder rein. Er sah nichts, er hörte nichts mehr, ne? Man muss sagen, also er war... Er hat ganz schlecht gehört und er hat auch ganz schlecht gesehen. Wir gehen mit ihm da rein und dann sagt er, das ist aber kein Krankenhaus hier, ne? Und wir haben das gewusst, dass er das weiß, wo wir sind. Und dann hat er auch total geweint, so, weil er weint auch, also er weint ja nicht so oft, weißt du. Und hat nochmal sie so gehalten. Nur da hat sie leider schon, so war sie schon ein bisschen weg. Ne? Aber ich denke mal, sie hat das... Was ich auch heute weiß... Man hört bis zur letzten Sekunde, bis man stirbt, hört man noch. Auch wenn man nicht mehr reagiert, nicht mehr spricht, gar nichts mehr tut. Deswegen singe ich ja auch viel im Hospiz. Ich gebe Hofkonzerte und so weiter. Ich begleite Menschen im Hospiz. Ich singe für die, weil dieses bleibt bis zum Schluss, diese Sinne. Und Musik ist halt das Beste, um nochmal das Gefühl zu appellieren, um auch den Übergang zu erleichtern. Da gibt es auch Geschichten, die ich dir gerne erzählen kann. Ja, und so wird sie alles gehört haben.
Und gefühlt haben.
Und gefühlt haben. Und das war dann, ja, und sie konnte wunderbar gehen. Also es war ein perfekter, wunderschöner Tod. So. Ja, natürlich zu früh, aber so ist es. Na, mein Vater, ja, der starb dann 2 Jahre später. Und durch seine Demenz hat er es nicht verstanden. Wir haben ihm 3-mal gesagt, die Mama ist tot, geweint. Und dann ich kannte mich ja mit Demenz nicht so aus. Dann hat der Pfleger gesagt, er sagt es ihm nicht mehr. Mhm. Ja, geht ruhig in seine Welt, denkt ja, sie lebt. Und dann sagt ihr, sie ist einkaufen oder so. Und das ist uns erst schwer gefallen, aber dann ging es. Und manchmal sagte er sogar, die Mama kann ja nicht, die muss arbeiten. Ist auch ein bisschen süß. Also, weißt du, er hat das auch noch angenommen. So. Nur wenn wir manchmal so Fotoalben angeguckt haben, hat er geweint. Also auch da wissen wir nicht, ne?
Was wird wahrgenommen, was wird verstanden.
Und was möchte er auch fühlen.
Genau, ja, klar.
Das ist doch in Ordnung.
Ja.
Nur weil er musste ja noch 2 Jahre warten, bis er bei ihr ist.
Mhm.
Ja, und dann war seine Beerdigung. Habe ich natürlich nochmal gesungen. Hat meine Schwester natürlich gesagt, singst du jetzt auch für Papa, ne? Weil sie auch eher so der Papa, das Papakind war. Und da habe ich tatsächlich geweint. Bei meiner Mutter ging es noch, da war ich mich so rausgebeamt. Ne?
Mhm.
Bei meinem Vater dachte ich, kann ich, habe ja so viel Trauerfeiern bis dahin schon begleitet. Ich mache das, ich war also überhaupt so ganz offen, ne? Nichts, habe ich nicht geschützt.
Mhm.
Und meine Schwester hat sich ein Lied gewünscht, wo es um mein altes Ehepaar geht. Ja, und da hat es mich weggerissen, weil ich habe die gesehen, glücklich, zusammen, weil er nicht mehr Demenz verändert war, weil er nicht mehr so aktiv war, weil die Demenz hat ihn sehr, sehr schlimm verändert natürlich.
Mhm.
Er war sehr aggressiv immer. Und da war ich, aber es ist nicht schlimm. Ich kann verrückterweise weinen und singen. Also mir kommen die Tränen, laufen mir hier so runter. Aber mein Stimmapparat macht einfach weiter. Auch eine interessante Begegnung so mit mir selber. Und deswegen, weil viele Leute mich fragen, wie machst du das? Ne, so die traurigsten Kinder, was, wenn ich Kinder beerdige oder so. Aber es geht. Ne, weil ich weiß, meine Stimme macht einfach weiter.
Mhm.
Und ich kann trotzdem fühlen. Weil ich möchte mich ja nicht wegbeamen.
Mhm.
Ich möchte ja total mitfühlen, trösten, das ist ja mein Thema.
Der Tod deiner Mutter hat so viel bei dir verändert. Also ist ja wirklich hat dein Leben in eine ganz andere Richtung nochmal gebracht, in einen ganz anderen Kanal geführt. Wie kam es eigentlich aus so einer heftigen Situation, wo man eigentlich sich erstmal vielleicht auch ein bisschen erholen muss, dass du gesagt hast, ich möchte mit dem Thema Tod, Trauer, Trost weitermachen. Das ist mir wichtig und das tut mir auch gut.
Ja, ja, auch da muss ich sagen, meine Mutter hat sich mal richtig in mein Leben noch weiter eingemischt, als sie schon nicht mehr da war. Und zwar, ich erzähle dir das, ich versuche es kurz zu machen. Es sind so viele magische Dinge passiert, das ist alles verrückt. Du musst dir vorstellen, danach, mein Mann musste nach Dubai. Der war schon ja vorher nach Dubai gegangen beruflich. Ich war noch angestellt als Grafikerin. Ich konnte also nicht immer mit. So, und dann passierte so alles gleichzeitig. Meine Tochter war ausgezogen. Die wollte natürlich auch in ihr Leben starten. Mein Sohn war schon weg. Und kurz nachdem die Mama starb, ist auch noch mein Hund verstorben. Mein Seelenhund. Am gleichen Krebs. Das kann ja nicht wahr sein. Es war ganz verrückt, auch der Magen war es bei ihr, bei meinem Hund. Und die hat die OP nicht überlebt. Also die konnten den Tumor entfernen sogar, aber die ist dann trotzdem gestorben.
Mhm.
Da war ich einfach, da bin ich komplett in meine eigene Trauer so gefallen, dass ich nachts Panikattacken bekam und nicht mehr schlafen konnte.
Mhm.
Ich habe das aber auch wieder nicht mit Trauer verbunden. Ich dachte, was hast du denn? Ne? Ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, die hatten zwar ein Jahr vorher bei uns eingebrochen, in unserem Haus. Da dachte ich, okay, aber warum jetzt, ne, nach einem Jahr? Und es hat sich so verselbstständigt, dass ich immer, wenn es dunkel wurde, weißt du, alles zugemacht habe. Wie so Panic-Room-mäßig mein Haus verbarrikadiert. Mhm. Ja, und dann waren ja so 6 Wochen, ich konnte bald nicht mehr. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht morgens und hatte das Wort Trostige im Ohr.
Mhm.
Wie ein Flüstern. Ich schwöre dir, so wie es war, ich dachte, was ist das? Wie wenn das ihr eine in dein Ohr flüstert. Oder vielleicht habe ich auch noch geträumt, weißt du, ich weiß es nicht. Und ich gucke dann so, das ging nicht weg, 1-2 Stunden. Und dann google ich und ich finde nichts bei Google. Kein Eintrag. Und dann weiß ich ja, weil ich komme ja aus der Werbung, dann habe ich was erfunden. Ich habe was erfunden. Aber woher kommt das? Meine Mutter war auch kreativ, die hat gemalt auch und gezeichnet. Die wollte immer was mit meiner Schwester und mir, weißt du was, so ein Projekt machen zusammen. Einen Laden vielleicht hier in Essen oder so.
Mhm.
Das war ihr Traum. Und ich wusste irgendwie, irgendwas hat das mit Mama zu tun. Ich wusste in dem Moment, dass das Wort Trostiger mein Leben verändern wird, mich nicht mehr loslassen wird. Ich wusste das. Es gab ja nur das Wort. Und ich habe mich hingesetzt und meine Hand hat etwas gezeichnet. Ich zeig dir das nachher mal an die erste Postkarte. Ein Tiger und ein Junge sitzt und die kuscheln sich aneinander. Und ich schreibe darunter, alles hat seine Zeit, das Weinen und das Lachen. Ich weiß nicht, wo es herkam.
Hm.
Und ich habe selber so geweint. Aber dann dieses schöne Weinen, kennst du, es gibt Unterschiede. Es gibt dieses verzweifelte Weinen, unterdrücktes Weinen. Und es gibt dieses, oh, wie schön. Ah, die Bäche, alle Bäche, weißt du, kommen raus. Ne?
Hm.
Und ich war total glücklich.
Hm.
Es war wie so ein Zeichen und ich habe mir auch das gar nicht erklären wollen. Ich habe das direkt bei Instagram hochgeladen Und es war, alle haben so krass reagiert. Also wir haben jetzt ziemlich viele Follower mittlerweile schon, es wird immer mehr. Und alle wollten, ah, was ist das? Wer ist das? Das ist mein Tröstiger. Weißt du, das ist so passiert. Und dann habe ich wie so, habe ich Postkarten gezeichnet, Geschichten, ein Kinderbuch. Es ist immer mehr. Ein Kuscheltier ist entstanden. Also es ist so eine Welt entstanden für Menschen. Ich habe irgendwann zu meiner Tochter gesagt, Nina, du musst mir helfen. Ich packe das gar nicht mehr alleine. Ich habe dann meinen Job gekündigt, das war klar. Ich habe gesagt, ich war bei Walbusch, da kennen ja viele. Ich sage, ich muss gehen. Mich ruft etwas anderes. Ich möchte mich nur noch um das Thema Trauer kümmern. Ich möchte trösten mit meiner Stimme, mit meinem Tiger. Das ist meine Aufgabe. Und ich mache das jetzt komplett. Weil man muss all in gehen irgendwann. Mm. Weißt du, man muss sich entscheiden. Man kann sowas nicht halbherzig machen. Ne? Und es war auch einfach so viel zu tun. Also ne, mittlerweile wurde ich so viel gebucht für Trauerfeiern, für Hospize, der Tiger. Ich habe immer Einrichtungen haben gefragt, können wir den Tiger haben? Die Kinderschutzambulanz. Ich habe dann jetzt auch ganz frisch noch eine gemeinnützige Organisation gegründet, Trostiger Hilfe, weil ich wollte einfach helfen. Ich kann das nicht beschreiben, weißt du? Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, okay, du musst ja Geld verdienen. Mein Mann immer, der ist ja so ein Verstandesmensch. Hast du dir das gut überlegt? Mhm. So, nö. Ich weiß noch, als ich die ersten 300 Tiger bestellt habe, hat er mich für verrückt erklärt. Ich sage, wie soll ich den kaufen? Ja, nach einer Woche waren 50 weg, ne? Weil ich hatte ja schon eine Community, ich hatte ja schon eine, wir nennen uns Hashtag Trustiger Familie. Es gab ja schon die Familie. Ist ja klar, dass die den wollen. Mhm. So, also, ne? Ja, und so kam das, dass ich einfach wusste, weißt du, weil mich hat das gar nicht traurig gemacht. Mich hat das glücklich gemacht. Mhm. Mich hat das immer getröstet, auch wenn ich bei Trauerfeiern gesungen habe. Mich hat das, natürlich habe ich in dem Moment auch mal mitgeweint, aber hinterher war ich immer glücklich. Und ich muss gestehen, dass auch manchmal die Mama dabei war. Und das hat mich dann auch wieder so glücklich gemacht, weil ich irgendwie auch dadurch, schau mal, dadurch ist ja die Mama auch bei uns. Das ist ja Mama, meine Tochter, ich, das ist so eine Verbindung. Mein Sohn auch, weil er auch manchmal Musik dazu gemacht hat. Ja, also das hat uns so verbunden, dass ich da nicht mehr von weg wollte.
Du hast dann natürlich sehr viel mit Menschen zu tun, die gerade in einer für sich sehr schlimmen Situation sind. Du triffst oft Menschen, die nicht in ihrer besten Mitte gerade sind. Mhm. Wie gehen wir Menschen und auch vielleicht Kinder mit Trauer um? Und was machen wir gut und wo brauchen wir Hilfe? Was sind deine Beobachtungen?
Ja. Also ich habe dir schon gerade am Anfang gesagt, wir bekommen jeden Tag Nachrichten von Eltern. Also ihr könnt uns immer schreiben im Trustiger-Kanal. Ich habe da noch erstmal direkt so einen kostenlosen Ratgeber gemacht, den verschicke ich immer, damit die Leute direkt mal so einfach was kostenlos haben. Da habe ich ja so die wichtigsten Kinderfragen zusammengefasst und auch wirklich ein paar Dinge erklärt. Also die Eltern haben immer Angst, mit ihren Kindern zu sprechen. Mhm. Ne, also da kommen jeden Tag so Sachen wie, die Oma ist gestorben, Opa ist gestorben oder Hund ist gestorben oder Meerschweinchen ist gestorben. Das ist immer das Gleiche, ist immer die gleiche Trauer. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Sollen wir die Kinder mitnehmen? Sollen wir nicht, ab welchem Alter? Also es gibt so viele Fragen. Und da habe ich auch gemerkt, Bonnie, du musst dich darum kümmern, du möchtest das alles beantworten. Und zusammen mit meiner Tochter, die auch Erzieherin ist und auch so viele Fragen bekommt im Kindergarten, haben wir gesagt, also wir kümmern uns mal darum. In dem Kinderbuch nimmt der Tiger den Jungen schon an die Hand und da zeigen wir auch auf, wie sieht Trauer aus. Damit man dem Kind erstmal erklärt, pass auf, Traurigkeit ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig zu sagen, wir sind jetzt hier beide traurig und man darf als Mutter auch sagen, dass man traurig ist. Man darf sich schwach zeigen, auch als Vater. Man denkt immer, oh Gott, erstmal muss ich klarkommen. Also erstmal muss bei mir hier alles im Lot sein, dann nehme ich mich meinem Kind an. Das ist aber falsch. Ne? Weil das Kind nimmt dich sowieso wahr. Ne? Also da können wir machen, was wir wollen. Wir können da eine Maske aufsetzen, das nützt nichts. Die Kinder spüren das alles. Und dann ist eher die Gefahr, dass sie es auf sich beziehen. Ja? Mhm. Und dann geht ihre Fantasie los nämlich. Ne? Und Kinder haben magisches Denken noch in einem jungen Alter und denken dann zum Beispiel, wenn jetzt jemand gestorben ist und man das Kind nicht integriert, durch dieses magische Denken, okay, das ist jetzt wegen mir passiert, weil ich vielleicht dem Opa noch irgendwas Doofes gesagt habe, Opa, du bist doof oder, mhm. weißt du, es gibt so viele Dinge, die man, das Kind, die Kinder können unglaubliche Geschichten da erspinnen. Und dann spüren sie aber, das ist hier nicht gewollt, dass ich das erzähle. Und dann geht das alles, weißt du, machen sie sich da ihre eigenen Dinge draus. Und das ist nicht schön. Ne? Da, also es ist wirklich, wir sagen immer, wir können gar nichts falsch machen als Eltern. Das Einzige, was wir falsch machen können, ist nichts zu tun, nichts zu sagen. Ne? Also wir können da ganz offen sagen, dass wir auch traurig sind. Und auch das Thema mit zur Beerdigung nehmen, kann ich wirklich immer befürworten.
Ja.
Es ist gut, sich eine Begleitperson aber mitzunehmen, weil natürlich brauchen wir jemanden, der die Trauer des Kindes auch gut halten kann, sagt man. Ne? Sprich, wenn du es nicht kannst, ist ja klar, nimmst du eine gute Freundin mit, die zum Beispiel mit dem Kind mal rausgehen kann. Mhm. Weil Kinder langweilen sich auch. Ne? Mhm. Also sind neugierig, aber langweilen sich auch. Je nach Alter sagen die, Mama, jetzt reicht's. Ne? Mhm. Ich will jetzt mal zum Friedhof oder so. Oder die wollen dann am Grab, da habe ich auch total schöne Sachen erlebt, natürlich viel selber machen. Ne? Also es ist gut, auch einen guten Bestatter zu finden, der das alles auch mitmacht. Ja, und wenn die da selbst wirksam so Dinge mitmachen können, ist das Schönste.
Ja.
Also ich hatte mal eine Trauerfeier, glaube mir, da waren mehr Kinder als Erwachsene. Das war eine Bestatterfamilie, waren sehr viele Kinder, mindestens die Hälfte, Kinder und Erwachsene. Und klar, die waren natürlich jetzt gut vorbereitet. Die haben den Sarg bemalt, die haben Murmeln mitgebracht. Es war eine freie Traurednerin, mit der ich das gemacht habe. Auch die hat das toll aufgenommen. Es war eine meiner schönsten Beerdigungen. Ne? Also wirklich, und eine Beerdigung, viele stellen sich die ja so traurig vor und so dunkel. Aber das ist es ja, muss es ja nicht.
Man kann sie selber gestalten.
Ja, also ich sage ja immer Lebensfeier dazu. Ne? Wenn ich gerufen werde, dann sind sowieso diese Trauerfeiern meist anders, weil nicht jeder ruft ja eine Sängerin. Also kann man davon ausgehen, wenn ich gebucht werde, ist es schon mal immer so ein bisschen was Besonderes.
Ne?
Mhm. Und dann erlebe ich natürlich ganz viele tolle, wunderschöne, bunte Trauerfeiern, wo man bunt angezogen sein darf, wo Kinder dabei sind, ne, wo wir Rituale machen. Also das erlebe ich, deswegen erlebe ich die Trauerfeiern gar nicht als was Trauriges. Mhm. Es sind einfach Lebensfeiern. Ich sage immer, wir freuen uns doch, dass der Mensch da war. Das ist mein Ansatz. Wir feiern diesen Menschen nochmal richtig. Meine letzte Party. Ne?
Mhm.
Ich sage immer, wenn ich sterbe, fahrt ans Meer. Macht so eine richtige Party.
Ich möchte das auch.
Also ist das geil?
Ja.
Ich habe mir schon, also die da alle und alle sollen die beklopptesten Geschichten von mir erzählen.
Mhm.
Weil ich bin sehr tollpatschig. Und dann sollen die mir die lustigsten Geschichten von mir erzählen.
Ja, die sollen Spaß haben.
Ja.
Also meine Oma gestorben ist, die für mich ein sehr, sehr wichtiger Mensch ist, weil sie quasi fast wie eine Mutter war. Und sie hat schwarz gehasst, haben wir auch gesagt. Bitte kommt in allem aber nicht schwarz, kommt in bunt. Das zu der Idee, was man tragen muss oder eben halt nicht.
Genau.
Und auch zum Thema Sarg oder Urne bemalen, das habe ich auch jetzt erst vor 3 Jahren kennengelernt und es ist eigentlich auch schade, dass wir mussten den Bestatter selber darauf bringen, weil wir von jemandem anderen gehört hatten. Mein Schwiegervater ist gestorben und meine Kinder, meinen Kindern hat das total geholfen, diese Urne zu bemalen, weil wir haben quasi die Urne bemalt, wo der Opa reinkam. Aber es war nicht nur für sie schön, sondern das war für mich und meinen Mann auch toll. Und ich wusste vorher überhaupt, es war ein reiner Zufall, weil von Bekannten war die Großmutter auch zur selben Zeit gestorben und wir haben uns ausgetauscht und wir bemalen gerade den Sarg. Und ich so, was macht ihr da? Und dann haben sie erzählt und ich sage, das geht. Und dann haben wir bei unserem Bestatter angerufen, wir hätten gerne eine Urne, die man bemalen kann. Haben sie sowas? Und die sich dann auch kompostieren lässt. Ja, muss ich gucken. Also hatte sie gar nicht so drauf. Mhm. Und gerade das würde schon vieles einfacher machen und auch dieses, wie soll ich das sagen, da eine engere Beziehung zu schaffen einfach auch. Ne?
Total. Nein, das ist so, so wichtig.
Ja.
Ne? Und ich sag mal, du hast so diesen einen Moment.
Ja.
Ne? Andererseits, jetzt denke ich ein bisschen anders mittlerweile, weil viele sind dann so traurig darüber, ne? Dass sie das nicht gemacht haben.
Ach so.
Genau, ne?
Ja, okay.
Deswegen sage ich das jetzt nicht mehr, sondern ich sage, ja, aber wir können das nachholen. Ne?
Mhm.
Und zwar habe ich jetzt zum Beispiel schon so Gedenkfeiern mitgemacht. Also das heißt, wir treffen uns zum Beispiel ein Jahr später und wir holen das alles nach. Weil man kann Trauer auch nachholen. Man kann also sozusagen auch das trösten, man kann so nachtrösten, ne? Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele nämlich denken, ja super, da kriegen wir auch ganz viele Nachrichten von zum Beispiel Menschen auch im höheren Alter, in meinem Alter, was weiß ich, 30, 40, 50, sagen, ja, ich wurde nicht mitgenommen und jetzt
leide ich immer noch. Früher hat man das gemacht. Ja.
Ich sage dir, da schreibt mindestens jeder Zweite, fast jeder schreibt es eigentlich, ehrlich gesagt, wenn ich eine Abfrage mache, bestimmt 90%. Und man kann das absolut nachholen. Ne? Und zwar, die müssen gar nicht, also
in dem Fall zum Beispiel, haben wir uns getroffen, haben eine Party gemacht mit Grillen. Mhm. Ich kam wieder, ich habe gesungen, ich hatte den Trostiger dabei. Die wurden an die Kinder verteilt. Und dann kannst du das nochmal nachmachen mit natürlich eigenen Ritualen. Du kannst eben den Sarg jetzt nicht mehr unter die Erde bringen. Aber das ist ja nur ein Teil. Du kannst ja viele andere Sachen machen.
Warum ist das nicht gut, so wie das früher gemacht wurde? Ich kann mich auch noch daran erinnern, wir nehmen die Kinder nicht mit zur Beerdigung. Man muss das von denen weghalten. Warum ist das nicht gut?
Es ist nicht gut, weil du es doch nicht begreifst. Weil die Leute sagen immer, ich konnte mich nicht verabschieden. Es wurde früher gesagt, der Mensch war einfach weg.
Genau.
Ja, wo ist er? Ja. Wir konnten von Glück sagen, wenn sie wenigstens gesagt haben, er ist verstorben. Ne? Weil die meisten sagen, manche...
Von uns gegangen. Eingeschlafen.
Okay. Ja.
Ganz schlimm. Das habe ich auch schon mal gehört.
Du denkst das ja dann. Okay, wo ist er hingegangen?
Ja.
Auf eine lange Reise. Oh. Okay.
Und auch, wie alt die Kinder sind, je nachdem, was das macht, dass sie Angst haben, wie, du gehst auf eine Reise, kommst du dann niemals wieder, weil der Opa ist auch auf einer langen Reise gewesen.
Absolut, nein, es gibt so wirklich, oder mit dem Einschlafen, ich hatte auch mal Angst einzuschlafen, also habe ich ja dann auch jetzt noch kurz vorher gehabt, in den letzten Jahren. Mhm. Das war auch mal bei mir so eine Angst mit dem Einschlafen. Oh, ne, und wer weiß, wo jetzt kam, weißt du? Also nein, also, und man begreift durch Begreifen, also durch Anfassen, ne, das Wort sagt es ja schon. Mhm. Und wenn du wirklich dabei bist, ne, du musst nicht den toten Menschen sehen. Man kann das machen. Also auch das habe ich auch schon begleitet, wo die Oma oder der Opa aufgebahrt wurde. Ne. Die werden ja ganz schön gemacht. Also die sehen ja nicht schlimm aus. Ich habe zum Beispiel gesagt, bei meinem Vater, habe ich der Bestatterin gesagt, mach doch Fotos. Mhm. Ne. Ich habe es an meine Schwester gedacht, weißt du. Wir hätten auch dabei sein können. Also wir haben eine ganz tolle Bestatterin gehabt. Also mach Fotos, weil... Wir wussten, er ist auf nicht so schöne Weise gestorben. Ne? Der sah da nicht mehr so gut aus. Aber die hat das so schön gemacht. Und es ist auch eine Wertschätzung für ihre Arbeit. Und die hat uns gefragt, welche Düfte möchtet ihr? Also wir waren ja richtig dabei, weißt du, obwohl wir nicht dabei
Düfte?
Waren. Ja, die hat den ja gewaschen. Da hat sie gefragt, was mochte er gerne? Wir haben gesagt, er war gerne im Wald. Okay, dann nimmst du so Fichtendüfte. Da hat das alles fotografiert, uns gezeigt. Ne, also wie, und so waren wir ja praktisch, als wenn wir dabei wären, hat Fotos davon gemacht, ne, von allem, wie er aussah. Und das hat, also ich habe es mir angesehen und ich wusste, das kann ich meiner Schwester zeigen, das kann ich allen zeigen. Mhm. Ich habe dann natürlich gefragt, wer möchte das sehen, ne? Also nicht aufdrängen.
Nee, klar.
Kinder, ne? Aber Kinder sind ja super neugierig, also eigentlich wollen sie es meistens sehen, ne? Und dann habe ich auch gesagt, Andi, willst du das sehen? Und dann hat sie auch gesagt, ja, und sie war auch dann ganz glücklich. Hm. Weil er sah toll aus, ne? Friedlich. Und das hilft einem ja total. Was hilft? Alles, was hilft, darf sein. Ne? Und wie gesagt, Kinder, ich habe das zum Beispiel, dass manche dann so ein Ritual mit dem Trostiger machen. Ein Ritual war ein bisschen, ja, die haben dem einen Arm abgeschnitten, dem Tiger. Mhm. Und der Arm sollte damit zu
Ehrlich? Opa
rein. Mhm. Ist auch, der Rest war jetzt, ist so in Ordnung. Guck mal, jeder wie er mag. Ja. Ne? Hauptsache eben irgendwas mit, ja, ich kann ja was tun. Ne? Ich gebe dem Opa, der Oma was mit oder Mama, Papa, natürlich sterben auch Eltern. Ne? Also alles, es ist wirklich, wirklich, man muss da keine Angst vor haben. Ne? Die Kinder haben sowieso keine Angst. Wir haben die Angst.
Mm, das stimmt. Der Trosttiger, wobei hilft er? Und wie hilft er?
Ja, der Trostiger tröstet erstmal. Weil ich habe auch gelernt, weißt du, die Menschen denken immer, trösten heißt wegtrösten. Etwas wegtrösten. Weil nimm mal an, dein Kind weint jetzt. Und das triggert dich. Weil du willst das nicht. Und ich kenne das auch, dass man bei mir viel weggetröstet hat. Kennst du vielleicht auch?
Total. Ich denke gerade, also in meinem Kopf rattert es und ich muss nochmal einen zweiten Zettel nehmen.
Ja, weil du sagst dann nämlich, ach, ist doch nicht so schlimm. Oder, das ist doch, komm, wir pusten, weg ist es. Oder, guck mal an, dann geht es ja viel schlechter. Oh, es gibt tausend Möglichkeiten, etwas wegzutrösten.
Aber damit es einfach jetzt stoppt.
Es soll stoppen. Das Weinen soll stoppen.
Genau.
Ne? Das Schreien, das Weinen.
Ja. Mich würde noch interessieren zum Thema Wut. Also nochmal für euch die Info, falls ihr uns jetzt anders hört. Ich musste kurz hier Technik umbauen und es kann sein, dass ihr uns jetzt einfach ein bisschen anders hört, weil ich Mikros umgebaut habe, nur zur Info. Aber ich will nochmal ansetzen.
Genau.
Das Thema Wut. Du hast gesagt, Trauer hat mehrere Kanäle Und wie sucht man sich das aus sozusagen? Kann man das beeinflussen? Und ist das eine, ist es besser, traurig zu sein oder wütend? Gibt es da irgendwie einen Vorteil?
Na, ich denke mal, aussuchen kann man das sich nicht direkt, denn das passiert natürlich automatisch. Erstmal gibt es natürlich eine gewisse, jeder hat ja eine gewisse Charaktereigenschaft. Jeder hat, ne, es gibt introvertierte Menschen, extrovertierte Menschen, Kinder, ja, die ihre Wut eher nach innen richten, Kinder, die ihre Wut lieber nach außen richten. Das ist erstmal grundsätzlich so der Fall, ne? Und dann liegt es auch daran oft, dass die Wut eine sehr starke Energie hat. Und wenn man als Kind eben spürt, meine Gefühle werden hier nicht gesehen und dürfen auch nicht sein, dann lassen sich Ängste und Traurigkeit gut unterdrücken, ja, aber die Wut lässt sich am schwersten unterdrücken, weil die hat einfach mit dieser Power, kommt die da an, ne? Man kennt das ja selber, wenn ein Kind mal so richtig wütend war und man wurde selber wütend, wow, also das geht nicht weg, das ist, bleibt einfach, ne? Und sozusagen, ja, deswegen bleibt die Wut einfach wirklich als stärkstes Gefühl da, ne? Und wenn die Trauer sich eben, wenn die Trauer nicht sein darf, weißt du, und keinen Weg findet, dann die wird irgendwann automatisch oft in dieser Wut landen, ne? Weil wo soll die sonst hin? Die Trauer sucht sich ihre Wege, die möchte einfach nach außen, weißt du, weil sonst, wenn es gar keinen Weg gibt, ich sage immer, Wut ist ein gutes Gefühl, weil wenn wir die nicht hätten, ne, dann würden wir wirklich alle sehr krank werden. Also es gibt ja sehr viele Menschen auch bei uns im Kanal, die psychische Erkrankungen haben. Und man kann natürlich ja überlegen, wie entstehen die? Das ist ein Riesenthema. Das können wir jetzt das fast nicht aufmachen. Aber bei mir war es definitiv auch so, dass ich da Ängste, ganz viele Ängste habe ich dann plötzlich entwickelt und so weiter, weil ich auch schwer meine Gefühle nach außen tragen konnte. Und ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn ich mal wütend gewesen wäre. War ich nie. Ne? Ich habe das jetzt erst richtig lernen müssen. Ne? Und deswegen, nein, Wut ist schon ein gutes Gefühl. Das dürfen wir gerne haben. Das ist wirklich so eine Rettung. Ne? Also die rettet uns auch richtig aus der Trauer raus. Ja, also deswegen, es gibt ja auch so Übungen, also auch in meinem Buch, was ich jetzt schreibe, da gibt es nämlich tatsächlich, das Thema ist auch gerade präsent, was ich gerade schreibe, wo ich sage, man kann zum Beispiel auch sagen, wenn man traurig ist, wir nehmen uns jetzt mal so einen Eimer oder so und schreien da richtig unsere Wut rein, weißt du? Also Kinder werden das lieben, aber Erwachsenen fällt das oft
ich
schwer.
Ich würde das auch lieben, in Eimer schreien.
Oder? So einen, nehmen so einen Schreieimer, weißt du, oder so, ich mir so gedacht, ne? Und dann, weil es ist doch auch scheiße, wenn die Oma, der Opa, der Papa, die Mama stirbt. Es ist einfach, da gibt es überhaupt nichts dran, schön zu reden. Ne? Und dass man Wut hat, ist total normal.
Jetzt, wo du auch oft auf Trauerfeiern bist, würdest du sagen, da hat sich was verändert jetzt in der Zeit, wo du da mit Leuten zum Thema Trauer ihnen hilfst, die zu überwinden, zu kanalisieren und da auch schöne Abschiede zu schaffen? Würdest du sagen, wir sind da auf einem guten Weg, modernen Weg in Anführungsstrichen, dass wir eben weg sind von der, ja, wir nehmen die Kinder nicht mit und wir schweigen das alles tot?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind, sagen wir mal, noch am Anfang, das müsste ich schon sagen, also wir sind noch nicht mittendrin. Wir sind am Anfang, aber wir sind auf einem sehr guten Wege, weil es entwickelt sich gerade eine neue Abschiedskultur. Ne? Es gibt Netzwerke, es ist, Menschen tun sich zusammen, die sagen, ja, wir möchten das anders machen, ne, als die ganzen vielen, vielen Jahre davor. Denn ich sage dazu immer, wir machen eine Lebensfeier. Ne? Das klingt schon anders als Abschiedsfeier. Wir feiern den Menschen nochmal richtig, der einfach ein Leben hatte, uns bereichert hat, ne, mit all seinen Höhen und Tiefen. Mit allem darf der nochmal da sein, dürfen wir uns erinnern. Und es kann wunderschön sein. Also ich habe wunderschöne Trauerfeiern erlebt, wo Kinder dabei waren, wo es lebendig war, wo es bunt sein durfte, ja, wo Luftballons waren, wo der Sarg bemalt wurde, die Urne bemalt wurde. Aber wir müssen natürlich die Partner dazu haben. Und da sage ich, guckt wirklich nach und habt auch den Mut nachzufragen. Weil es ist leider so, dass viele, viele Bestatter das noch nicht so sehen. Die bieten dir das gar nicht an, ne? Also ich weiß, bei meiner Mutter, da war ja meine erste Begegnung sozusagen mit einem Bestatter, persönlich für mich. Ich wusste ja, dass ich singen will, aber das wussten die ja nicht. Die haben aber auch nichts empfohlen, ne? Da konnte ich das ja mal sehen. Da war es immer nur Orgel ja, nein, Pfarrer ja, nein. Ne? So, aber wenn, also, und das Problem ist, dass die ein bisschen Stress machen mit der Zeit. Aber weißt du, gerade bei einer Urnenbestattung, du hast alle Zeit der Welt. Du kannst auch ein halbes Jahr warten. Das weiß man alles nicht. Ne? Wir können uns ganz viel Zeit lassen. Ja? Denn durch diesen Stress, den man oft ausgesetzt wird, denkt man, ja, okay, mach mal so, ja, okay. Man nimmt dann das, was der Bestatter einem sagt. Und das ist so, so schade. Weil wir können das ja nur einmal machen. Wir können die Bestattung selber, können wir leider nicht wiederholen. Ne? Wir können Rituale wiederholen. Wir können auch eine Gedenkfeier machen. Wir können tolle Sachen machen. Aber wir können diesen Abschied nur einmal machen. Und es tut mir so leid für Menschen, die das dann, weißt du, nicht so schön erleben, wie es hätte sein können. Ne? Deswegen setze ich mich da auch total für ein, habe auch gutes Netzwerk mit tollen Bestattern, die ich dann empfehle oder Redner, ne? Trauerredner, freie Redner, die das auch nochmal ganz anders machen. Also wenn meine Tochter und ich zum Beispiel das zusammen machen, meine Tochter redet und ich singe, ne, dann sagen die Leute, oh, das war wie als wenn ihr Familie seid. Ne? Oft fragen die Leute, ob wir die schon lange kennen, weil wir das so persönlich machen. Und das ist auch ganz wichtig. Oft bist du, sag mal, macht das ein Pfarrer, ein Pastor, und du weißt gar nicht, wer ist eigentlich gestorben. Da könnte jeder gestorben sein.
Total.
Jeder, ne? Und nein, also gerade, wenn zum Beispiel ein Kind stirbt. Also das ist ja wirklich das Schlimmste, finde ich, was einem passieren kann. Da habe ich zum Beispiel jetzt kürzlich eine Trauerfeier begleitet im Garten. Sprich, die haben eine Urne gehabt. Wir dürfen natürlich in Deutschland die Asche nicht bei uns im Garten vergraben. Das ist klar. Wir haben da natürlich eine andere Bestattungspflicht. Aber es gibt Bestatter, die sagen, ich gebe dir ein bisschen von der Asche. Ja? Und man darf ja daraus auch Schmuck. Also man kann aus Asche zum Beispiel Schmuck machen. Also das machen die. Ne? Das ist doch nicht schlimm. Ja? Und die haben zum Beispiel ein Ritual im Garten gemacht, dass sie einmal ein bisschen von der Asche genommen haben, dazu Sand genommen haben, eine Urne und sagen, die werden wir jetzt hier im Garten vergraben. Das kann uns doch keiner verbieten, das ist doch auch wunderschön. Und alle Freunde waren eingeladen und ich habe die Lieblingslieder gesungen und es war so schön, weißt du. Es war natürlich auch total traurig, aber es war auch unglaublich schön. Ne? Da waren die Menschen, die das Kind im Hospiz begleitet haben, ne? Kinder, also die Erzieherin, Freunde, ganz viele Kinder. Das war, auch wenn man oft denkt, das kann man ja gar nicht aushalten. Also, aber das ging so ganz gut. Ne? Das Beste, was man daraus machen kann für die Eltern, das so, dass sie noch selbstwirksam etwas tun können. Ne? Und es war wirklich, also man kann das ganz, ganz, ganz schön machen und dass es hell und leicht wird. Ne? Das sage ich auch immer, ich möchte mit meiner Stimme, wenn ich da bin, das Dunkle heller machen, weißt du, das Schwere leichter machen. Das geht nämlich.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ganz lieben Dank, liebe Petra. Vielen, vielen Dank für die vielen guten Sachen, die du gesagt hast, die vielen Erlebnisse, die du hier so zusammengefasst hast und die Ergebnisse, die du uns daraus gegeben hast. Also Manometer, da ist viel zum Nachdenken, würde ich sagen, nach dieser Podcast-Folge hier.
Ja.
Lieben, lieben Dank.
Vielen Dank.
Wir sollten uns wiedersehen und hören.
Ich glaube auch, da können wir nochmal, ja, vielleicht können ja auch hier die Zuhörer die Fragen stellen.
Ja.
Weil da können wir mal so eine Fragenrunde machen, denn das erlebe ich ja immer wieder. Also das sind so viele Fragen, so viele Unsicherheiten und das könnten wir zum Beispiel mal machen.
Eine sehr gute Idee, das gebe ich jetzt schon mal weiter. Schreibt euch Fragen auf, wenn ihr Fragen habt. Schickt sie mir oder Petra, ihr findet alles in den Shownotes und bei Insta findet ihr uns auch.
Genau.
Und dann müssen wir mal gucken, wann werden wir das schaffen, vielleicht noch in diesem Jahr, eine Fragerunde, vielleicht ein Live sogar oder
ja,
sowas.
Ja, das machen wir.
Das fände ich schön.
Genau.
Super. Lieben, lieben Dank, wirklich vielen, vielen Dank. Und euch lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt es gerne weiter. Verteilt ein paar Sternchen und empfiehlt uns weiter. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich immer gerne her damit. Und jetzt erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wo ihr uns hört. Und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.